Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung und willkommen Alfred Maidon.
Hey, hallo.
Wir haben ja heute eine Aktie des Tages, die ja brandheiß ist. Vor zwei Tagen hätte sie noch nicht Aktie des Tages sein können. Ja. Da gehen wir aber gleich drauf ein. Vorher wollen wir nochmal über das Gesamtgefüge sprechen. Es startet quasi jetzt mit dem Marktüberblick. Und dafür begeben wir uns nach China quasi. Wir schauen auf Wirtschaftsdaten aus China. Es geht um die Wirtschaftsentwicklung dort und das Ziel von 5%, das nicht immer erreicht wird.
Ja, das wahrscheinlich dieses Jahr nicht erreicht wird. Es gab jetzt viele Analystenhäuser, die das bezweifelt haben, dass China dieses Wachstum von 5% beim Bruttoinlandsprodukt erreicht. Wir sehen hier rückblickend die Entwicklung. Also diese 5%-Linie ist die schwarze Linie. Wir sind dann, klar, Corona deutlich geschrumpft in der Wirtschaft und dann gab es danach die Erholung und jetzt sind wir doch in den letzten Quartalen schon unter diese 5%-Marke gerutscht und fürs Gesamtjahr wird es sicherlich auch nichts werden. Einige glauben jetzt sogar eher Richtung 4% nur. Und ohnehin ist ja China seit Tagen eigentlich der belastende Faktor. Es gab diese Immobilienkonzernprobleme wieder erneut, muss man sagen, dass Anleihen nicht gezahlt werden. Wahrscheinlich vielleicht sogar gar nicht. Also die Problematik ist da und das drückt natürlich auf die gesamte Stimmung, weil wir hatten natürlich jetzt auch einen sehr guten Lauf bei vielen Indizes hauptsächlich, aber in der zweiten, dritten Reihe lief es schon länger nicht mehr so gut. Also und jetzt kommt auch noch dieser große Rücken oder Gegenwind. Und das muss man mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das sieht im Moment nicht so gut aus. Wir haben ohnehin einen recht schwachen Monat. Und was wir auch gesehen haben, und das zeigt diese Grafik ganz gut, wir hatten jetzt ja die Ergebnissaison und wir haben gerade schon darüber gesprochen, gefühlt war es wirklich so, dass selbst gute Ergebnisse nicht honoriert worden sind und bei schlechten Ergebnissen gab es sehr üble Kursabschläge. Und hier sieht man mal, das ist mal eine Grafik, die zeigt, wenn die Firmen im S&P die Ergebnisse übertroffen haben, sind die Aktien normalerweise 1% gestiegen, dieses Jahr im Schnitt 0,5% gefallen. Und das hier ist, glaube ich, das Ganze bei der Umsatzentwicklung. Da ging es sogar noch stärker nach unten, wenn die Ergebnisse sogar übertroffen worden sind. Und wie gesagt, bei Verfehlungen, da kommen wir auch kleiner dazu. Es gab jetzt wieder eine, da gab es teilweise Abschläge im zweistelligen Prozentbereich. Also das ist schon ein Indikator, dass die Stimmung eben nicht mehr so ist, wie sie vielleicht noch vor einigen Wochen war, dass man jetzt doch eher abverkauft. Ich finde fast schon, die Stimmung ist wieder ein bisschen zu negativ geworden, was wieder für eine Erholung sprechen würde. Aber tatsächlich, August ist auch ein sehr schwacher Börsenmonat in den letzten Jahren gewesen. Es sieht im Moment nicht so gut aus, ist überall zu spüren.
Ein bisschen schwer greifbar momentan die Situation, hat man so ein bisschen das Gefühl. Also verschiedene Faktoren, die
alle... Ja, wir haben natürlich dann auch noch die stark gestiegenen Zinsen. Die 10-jährigen US-Staatsanleihen sind auf dem höchsten Stand seit vielen Jahren, deutlich über 4%. Und da ist natürlich schon so, da muss man sich schon fragen, ich kriege jetzt 4% Zinsen am Aktienmarkt, die Renditen sind jetzt nicht mehr ganz so toll, vielleicht gehe ich dann doch lieber in den Anleihemarkt. Das haben natürlich viele im Hinterkopf, gerade in den USA.
Wir sprechen über Einzelwerte und kommen jetzt zu dieser Aktie des Tages, die ich gerade schon angesprochen habe, die ja ganz frisch und ganz neu ist. Also Aktie des Tages. Die Aktie des Tages ist ein vietnamesischer Elektroautobauer, der ja gestern erst an die Börse gegangen ist. Winfast, das sehen wir jetzt gar nicht, aber
genau, so heißt er. Tatsächlich kannte ich bis vor wenigen Tagen auch nicht, ist als SPAC an die Börse gekommen, also über den Umweg eines schon bestehenden Beteiligungsvehikels, wurde dann umbenannt, jetzt heißt die Firma so, wie sie heißen soll, Winfast. Und das ist jetzt wiederum ein Zeichen, was eigentlich gegen das spricht, was ich gerade gesagt habe. Es gibt immer wieder bei einzelnen Aktien diese maßlosen Übertreibungen und das ist so eine... Also Winfast, der Emissionspreis lag so bei $10, der erste Preis, das ist der Tageschart, sieht man, waren wir ungefähr bei um die $20, dann ging es so runter bis auf 16, am Ende des Tages waren es $37. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du das weißt, wie die Firma bewertet wird jetzt aktuell.
Ich weiß nicht die Zahlen, aber mehr als Ford und General Motors oder höher als General Motors.
Genau, fast so viel wie beide zusammen, nämlich $85 Milliarden bei $37 Schlusskurs. Und das ist natürlich Wahnsinn für eine Firma. Die haben im ersten Halbjahr 11.000 Autos verkauft. Klar, sie haben eine Produktionskapazität von 300.000.
So sehen sie aus.
Das ist ein Auto, die bauen hauptsächlich SUVs, vor allem große SUVs. Das ist auch ein Auto mit drei Sitzreihen, der VF9. Die Autos würde ich jetzt gar nichts gegen sagen. Das ist natürlich Geschmackssache, ob man das gut findet oder nicht. So in den Tests sind sie auch ganz gut bewertet worden, haben ganz gut abgeschnitten. Aber es ist natürlich schon Wahnsinn, eine Firma, die in diesem Jahr wahrscheinlich einen Umsatz machen wird von 1,8 bis 2 Milliarden Dollar mit 85 Milliarden zu bewerten. Ein Grund für diesen extremen Anstieg ist die sehr geringe Anzahl an verfügbaren Aktien. Es sind nur 1,3 Millionen Aktien frei handelbar. Also vielleicht ist es ungefähr 1% aller Aktien. Und da sind natürlich Kursschwankungen in beide Richtungen sehr einfach möglich. Und insoweit ist das natürlich jetzt eine Aktie, die wirklich völlig übertrieben ist. Interessanterweise, eine Frau leitet Windfast, was jetzt auch nicht so üblich ist. Klar, General Motors hat auch eine Frau in der Firma als Firmenlenkerin, aber das ist schon beeindruckend. Und sie macht das auch ganz gut. Die Firma ist auf einem guten Weg. Aber natürlich jetzt diese Bewertung, da wird es schwer, da noch eins draufzusetzen. Im Gegenteil, also sagen wir mal, eine Bewertung von 10 Milliarden ist in Ordnung. Das heißt, die Aktie müsste sich ungefähr achteln. Mhm. Aber Vorsicht, jetzt nicht anfangen, hier auf fallende Kurse zu spekulieren. Aufgrund dieses geringen Freefloats ist natürlich auch möglich, dass die Aktie kann auch auf 100 steigen. Mhm. Also da ist ein reines, schönes Spekulationsobjekt. Wobei die Firma an sich eigentlich nicht schlecht ist. Das Problem ist nur, und das ist tatsächlich wiederum ein echtes Problem, man hat, glaube ich, noch 150 Millionen Dollar an Cash und hat im ersten Halbjahr 500 oder im ersten Quartal 500 Millionen Minus gemacht. Das heißt, man braucht dringend Geld. Es wird also auch hier sehr bald eine Kapitalerhöhung geben müssen.
Gut, also es ist ein interessantes Unternehmen, die Aktie, die kann man jetzt erstmal von der Ferne beobachten, was da in den nächsten Tagen und Wochen passiert.
Man kann auch sich das genau anschauen, nur investieren sollte man vielleicht.
Okay, gut. Dann schauen wir auf Tesla an der Stelle. Der erste Chart, der uns jetzt richtig eingeblendet wird, ein längerfristiger Chart. Man hat wieder die Preise gesenkt, in China zum einen, aber auch in Kanada und USA soll es abgespeckte Modellvarianten geben.
Ja, also das letzte kam gestern. Da hat man einfach beim Model S und Model X gibt es ja zwei Varianten. Einmal die mit der langen Reichweite und einmal die mit der hohen Performance. Jetzt hat man noch, wie bei den anderen Modellen auch, eine normale Version bietet man jetzt an. Das ist eine Version also mit weniger Reichweite und auch mit etwas weniger Leistung. Dann nimmt man eigentlich das normale Modell und macht das einfach softwaremäßig, setzt das ein bisschen runter. Die Preise fallen um 10.000, also es ist keine richtige Preissenkung, es ist einfach ein neues Modell, das günstiger ist. Und damit will man halt neue Käufergruppen erschließen. Das ist jetzt keine große Geschichte. Model S und Model X sind für Tesla sowieso jetzt nicht mehr so wichtig, wie sie vielleicht früher mal waren, weil Model 3 und vor allem jetzt Model Y natürlich jetzt die Umsatzbringer sind. Beim Model Y gab es tatsächlich eine Preissenkung in China, allerdings auch hier wiederum nur für zwei Varianten, nämlich nur für die Performance und nur die lange Reichweite. Und das sind genau die beiden Varianten, die sich am wenigsten verkaufen. Über 80% der Käufer greifen auf das günstige Model Y zu. Und da gab es keine Preissenkung. Aber also auch hier jetzt nicht so dramatisch. Und beim Model 3 gab es auch noch eine Preissenkung in China. Das liegt wiederum daran, dass man jetzt wahrscheinlich sogar schon das neue Model 3 Highland produziert, was in der Produktion stark optimiert worden ist. Und was man dann auch deutlich günstiger anbieten wird, das ist die Rede von 27.000, 28.000 Dollar umgerechnet in China und in den USA wahrscheinlich dann um die 35.000 Dollar. Also das wäre interessant. Und wenn Tesla wirklich die Produktionskosten im gleichen Maß oder vielleicht sogar stärker gesenkt hat als den Preis, dann kann man hier natürlich nochmal den Umsatz hochbringen und vielleicht die Marge sogar beibehalten.
Wobei offensichtlich macht man sich Sorgen um die Marge, denn die Aktie ging ja dann doch weiter.
Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen so, man liest dann bei Tesla immer nur Preissenkung. So, aber was genau sich dahinter verbirgt, wie gesagt, ich habe es ja gesagt, beim Model S und X ist es ein neues Modell und beim Model Y in China ist es eben nur ein kleiner Teil. Also man muss da schon genauer hinschauen, aber es ändert nichts daran, dass natürlich die Aktie, ja, sie fällt jetzt nicht dramatisch, aber es ist halt eine Konsolidierung, die jetzt nach dem starken Einstieg, wir waren ja in der Spitze bei fast 200% vom Tief bis zum Hoch knapp 300. Die Frage ist, wo das jetzt aufhört. Im schlimmsten Fall Richtung 200. Kann passieren, aber an den langfristigen Aussichten, die nach wie vor sehr gut sind, hat sich nichts geändert. Und es gibt jetzt ja auch, ich habe es gerade in einer neuen Ausgabe von meinem Report auch geschrieben, von Morgan Stanley hat das ins Spiel gebracht, dass eventuell andere wie Ford oder auch General Motors, aber Morgan Stanley hat vor allen Dingen Ford genannt, dass die mit ihren eigenen Batterietechnologien, mit ihrer eigenen Software Probleme haben und eventuell auf die Plattform von Tesla zurückgreifen. Das hat man zumindest mal oder hat Morgan Stanley jetzt als Gedankenspiel mal losgetreten und es wird durchaus denkbar. Die Ladeinfrastruktur wird ja schon genutzt von Tesla, von vielen Herstellern und zukünftig wahrscheinlich auch das autonome Fahren. Und warum nicht auch die Technologie, die Plattform? Denn die anderen sind da doch ziemlich weit hinten dran und die eigene Entwicklung wird noch viele Jahre dauern. Ja, und die Stückzahlen kriegt man so offenbar nicht hoch und die braucht man aber, sehen wir auch gleich noch. Also insoweit neue Fantasie auch von dieser Seite.
Die Preissenkungen bei Tesla haben bei BYD auf die Stimmung quasi gedrückt, bei den Anlegern zumindest. Die Aktie wurde dann abverkauft, ein Stück weit, wegen des Preiskampfes, der jetzt halt da losgetreten wurde oder verstärkt wurde.
Ja, ist immer so. Preissenkung bei Tesla heißt sofort auch, alle anderen müssen mitziehen. BYD hat ja auch marginal die Preise gesenkt in diesem Jahr, aber auch wieder nur für einzelne Modelle, teilweise zeitlich beschränkt. Und BYD macht eines sich nicht, lässt sich nicht von Tesla vor sich hertreiben. Das machen vielleicht andere, aber BYD hat das gar nicht nötig. Weil man ja ohnehin auch das Niedrigpreissegment schon bedient. Das günstigste Elektroauto kostet etwas über 10.000 Euro, der Seagull. Und insoweit braucht man da jetzt an den Preisen nichts zu ändern. Man bietet die ganze Palette an ist da, glaube ich, ziemlich entspannt. Aber natürlich an der Börse hat das einen Effekt, einen recht deutlichen, zumal man vielleicht auch gesagt hat, welche Elektroautoaktie ist dann noch nicht stark gefallen oder ist dann noch relativ weit oben? Und das war wie bei die. Und dann hat man halt mal auf den Verkaufsknopf gedrückt. Das ändert nichts daran. Vielleicht mal so, das ist eine ganz wichtige Grafik aus dem aktuellen Meinung-Report, habe ich mal mitgebracht. Denn das sind die Verkaufszahlen weltweit. Und es ist grundsätzlich so, man braucht natürlich, um günstig Autos zu produzieren, Stückzahlen. Man braucht Skalierung, nur dann kommen die Kosten runter. Und man sagt so, 100.000 Autos im Jahr müssen es mindestens sein, eher 200.000. Und das sind die Verkaufszahlen von einzelnen Modellen im ersten Halbjahr. Und da sieht man Tesla, die beiden ersten Plätze vom Model Y waren es fast 600.000 verkaufte. Also 100.000 pro Monat, das sind natürlich schon irre Stückzahlen. Ist ja auch das meistverkaufte Auto über alle Antriebsarten hinweg im ersten Halbjahr gewesen. Dann Tesla mit dem Model 3 auf Platz 2 und dann sieht man schon, von den folgenden 8 sind 5 BYD-Modelle, die auch alle Stückzahlen haben, die natürlich sehr hoch sind. Und man sieht eigentlich keinen anderen Hersteller, bis auf GAC, auch Chinesen und dann noch der Wuling. Das ist eine Kooperation mit General Motors. Also Deutsche sind da nicht zu finden, der ID.4 kommt auf Platz 11 dann. Und man braucht eben genau diese Stückzahlen, um die Skalierbarkeit hinzubekommen. Und es nützt nichts, wenn die anderen Hersteller viele Modelle auf den Markt bringen, aber die Stückzahlen nicht haben. Weil dann verkaufe ich zwar Elektroautos, mache damit aber horrende Verluste. Ford wird in diesem Jahr 4,5 Milliarden Dollar mit Elektroautos verlieren. Also das haben halt Tesla und BYD der Konkurrenz voraus. Und die anderen müssen die Stückzahlen hochbringen, sonst kriegen sie die Preise nicht hin und sonst verdienen sie kein Geld mit den Autos. Aber das schafft man eben nicht, wenn die Autos im Vergleich nicht zumindest gleichwertig, eher sogar schlechter sind.
Gut, dann werden wir es weiter verfolgen, wie es auch mit BYD weitergeht, ob die Erholung vielleicht dann jetzt in Kürze schon wieder einsetzt.
Ja, wir sind auf der 200-Tage-Linie, das könnte vielleicht ein Halt sein. Ich fand die Aktie auf diesem Niveau schon attraktiv, also hat sich da jetzt eigentlich nichts dran geändert und es hat sich fundamental und operativ auch überhaupt nichts verändert oder verschlechtert, abgesehen vielleicht von der schlechten Marktstimmung. Klar, BYD hat natürlich noch das Problem, dass es Chinesen sind, die Aktien sind auch gar nicht so gefragt. Aber auch das ist, glaube ich, eher ein temporäres Problem.
Dann hat wieder eine kleine Meldung der Konkurrenz gereicht, um eine starke Reaktion auszulösen.
Ja.
Nvidia, schauen wir da drauf. Ja, starke Reaktion. Das ganze KI-Thema in diesem Jahr hat diese starke Reaktion ausgelöst. Dann gab es eine kleine Konsolidierung, scheint aber auch schon wieder fast vorbei.
Ja, es hat schon gereicht. Ein, zwei Analysten haben sich gemeldet, haben gesagt, hey, das ist ja jetzt eine Riesenkorrektur. Da kann man sofort wieder einsteigen. Morgan Stanley hat Nvidia als Top-Pick jetzt ausgewählt vor 2 Tagen. Warum man das macht, nachdem die Aktie sich verdreifacht hat und vielleicht nicht schon ein bisschen eher. Aber Morgan Stanley hat gesagt, dass ja Nvidia immer noch unterschätzt wird, dass da immer noch Luft nach oben ist. Nächste Woche gibt es Zahlen, ich glaube genau in einer Woche, am Mittwoch. Und dann wird man liefern müssen. Das war die Reaktion nach den letzten Quartalszahlen. Da ging ja dann nochmal dieser Anstieg erst so richtig los. Ja, jetzt kann man sagen, wir sind so ähnlich. Hier ging es auch schon im Vorfeld nach oben. Aber ob Nvidia nochmal so eine Überraschung liefert, man hat ja tatsächlich, gerade bei der Prognose, sowas hat man selten gesehen, dass die Prognose so stark angehoben worden ist. Und das jetzt nochmal zu wiederholen, ist unwahrscheinlich. Aber Ich kann mich erinnern, ich habe da schon gesagt, es wird schwer, das zu toppen, und man hat es getoppt. Insoweit werde ich mich da jetzt ein bisschen zurückhalten mit einer Prognose. Es ist unheimlich schwer einzuschätzen. Dass es KI, gerade auch die Chips von Nvidia, langfristig ein Thema sein werden, ist unbestritten. Aber natürlich, die Aktie ist auch nicht mehr günstig. KGV aufs nächste Jahr von 45. Und ja, da, hier sieht man mal ganz gut die Analystenschätzungen, wie die sich verändert haben. Das sind die Jahre, also 24 ist das laufende Geschäftsjahr und die nächsten beiden Jahre, 25, 26. Das hier war nach dieser Prognoseanhebung, sind die Prognosen extrem angehoben worden. Aber das Interessante ist, dass auch danach gerade die Prognosen für das nächste und übernächste Jahr noch mal weiter gestiegen sind. Also die Erwartungshaltung ist da schon recht hoch. Und es ist ja immer interessant, dass die Analysten, wenn sich die Prognose für das laufende Jahr erhöht, auch gleich die nächsten Jahre deutlich angehoben werden, sogar stärker angehoben werden. Und das muss man natürlich erstmal erfüllen. Also die Erwartungshaltung ist schon sehr üppig.
Wenn es da irgendwo ein Haar in der Suppe gibt, dann kann es natürlich auch schnell mal wieder kurzzeitig vielleicht auch nur aber in die andere Richtung gehen. Na gut, wir werden es dann, wenn die Zahlen vorliegen, uns genauer anschauen und schauen jetzt auf C-Limited. Da gibt es schon Zahlen. Und das war das, was du vorhin auch schon kurz angeteased hast, diese extreme negative Reaktion nach der Zahlenvorlage, vor allem auf die Prognose hingesehen.
Ja, und man hat bei den Zahlen die Umsatzerwartungen minimal verfehlt. Dafür waren wir beim Gewinn ein bisschen besser. Aber dass es dann natürlich gleich einen Einschlag gibt von, ich glaube, 26%, ja, jetzt sind sogar 29, das ist schon bemerkenswert und zeigt tatsächlich, wie die Stimmung im Moment ist, dass sowas sofort abgestraft wird. Jetzt muss man dazu sagen, dass Sie ist ein Internetkonzern im Bereich E-Commerce, Unterhaltung und Zahlungsdienstleistungen aus Singapur, ist im ganzen asiatischen Raum aktiv, lebt vor allen Dingen vom Wachstum oder lebte, muss man fast sagen, denn die Wachstumszahlen sind doch deutlich zurückgegangen. Man wächst jetzt oder man ist jetzt sogar nur noch mit 5% gewachsen, hier sieht man es mal. Es waren die letzten beiden Quartale 5% Wachstum und ja, noch vor einem Jahr ist man mit über 60% gewachsen. Das liegt so ein bisschen daran, dass gerade in der Entertainment-Branche die Umsätze rückläufig sind. Das hat man abgefangen mit starken Zuwächsen im Finanzdienstleistungsgeschäft. Aber auch da sind die Zuwächse zurückgegangen. Und ja, so endende Wachstumsstories ist genau das, was die Börse nicht haben will. Und das wird halt im Moment sehr hart bestraft, solche Verfehlungen. Und das Schlimme ist eigentlich immer, dass nach solchen Kursabstürzen eine schnelle Erholung fast ausgeschlossen ist. Das dauert dann immer sehr lange, bis sich so eine Aktie erholt. Meistens geht es dann auch sogar noch weiter runter. Insoweit würde ich jetzt da auch mich eher fernhalten von der Aktie und mir das Ganze von draußen anschauen.
Okay, also wir packen es auf die Watchlist, aber investiert muss man nicht unbedingt sein.
Ja, es ist interessanterweise gestern, glaube ich, so eine der meistgekauften Aktien in Deutschland gewesen. Klar, man denkt natürlich, jetzt ist die Aktie günstig. Sie ist jetzt in Anbetracht dieser schwachen Wachstumsraten, würde ich sagen, im Moment fair bewertet. Also es ist jetzt kein super Schnäppchen, aber
Oft gibt es ja auch eine kleine Gegenreaktion nach so einem wirklich krassen Abstieg, aber
es gibt eine Statistik, dass 4 bis 8 Wochen später nach Kursverlusten von über 10% in einem Tag die Aktien sogar noch tiefer stehen.
Okay, na dann. Ja. Schon mal auf PayPal. Die haben auch schon einiges durchgemacht in den letzten Wochen und Monaten. Jetzt wurde Anfang der Woche, glaube ich, bekannt, dass sie einen neuen CEO dann bekommen oder wer es sein wird. Alex Chriss, genau. Und der aktivistische Investor Elliott Management ist raus. Also das eine war positiv, haben die Anleger so zumindest aufgefasst, das andere nicht.
Aber wie man am Kurs sieht, hat die negative Nachricht dann doch überwogen. Oder zumindest wurde die positive, das ist jetzt niemand, den man großartig kennt, der neue CEO. Man hat ja schon lange einen gesucht, jetzt hat man jemanden gefunden. Das ist natürlich schon mal gut, klar. Bringt auch sicherlich frischen Wind mit. Aber PayPal hat das gleiche Problem. DC ist schon etwas länger. Auch so eine Wachstumsstory, die eben jetzt keine mehr ist oder nur noch sehr bedingt. Und wenn sich jetzt auch noch ein großer Investor verabschiedet hat, der ja erst, ich glaube, letztes Jahr im Herbst oder vor einem knappen Jahr eingestiegen ist, in der Hoffnung, dass sich was ändert, dass es umstrukturiert wird. Und bei PayPal ist eigentlich relativ wenig passiert. Und insoweit ist jetzt Elliott wieder raus. Und das ist natürlich nicht gut. Und PayPal ist auch, klar, jetzt kann man sagen, KGV 15 ist ein super Schnäppchen. Die hatten ja mal ganz andere KGVs. Aber ja, wenn ich eben nur noch mit 7 oder 8% wachse, dann ist ein KGV von 15 nicht schön. Und das hier ist eigentlich die Grafik, die, glaube ich, die meisten Anleger abschreckt. Und das sind die Nutzerzahlen, die blauen, das sind die Balken, da sieht man eigentlich ganz schön, dass wir hier zur Pandemiezeit noch eine Beschleunigung hatten und jetzt seitwärts und seit zwei Quartalen sogar leicht abwärts laufen. Und das sind nämlich hier die Wachstumsraten in Prozent, die natürlich auf Null gefallen sind, sogar im negativen Bereich. Und das ist natürlich das, was man nicht sehen will. Gerade nach dieser diesem Corona-Hype konnte man erwarten, dass die Wachstumsraten zurückgehen, aber eben nicht, dass die Nutzerzahlen schrumpfen. Und man hat natürlich das Problem der doch recht starken Konkurrenz, gerade Apple Pay, Google Pay, das sind natürlich schon Konkurrenten, die man nicht haben will. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie PayPal die Nutzerzahlen wieder nach oben bringen will. Man hat ja dann versucht, mal Pinterest zu übernehmen, mit Akquisitionen zu wachsen, aber ja, das wird jetzt natürlich auch schwierig bei dem sehr gedrückten Kursniveau, da auf dem Markt aktiv zu werden. Also ich wüsste jetzt nicht, wo die Fantasie herkommen soll, dass sich das entscheidend verändert.
Okay. Jinko Solar, schauen wir auf die Solarbranche noch. Da gab es Zahlen, die waren eigentlich gut, oder? Der Ausblick auch gut.
Also das ist eine Sache, die jetzt schwer zu verstehen ist. Also Jinko Solar ist ja bekannt dafür, dass man nach Zahlen, dass die Aktie eigentlich immer fällt. Es gibt ja auch in der Regel immer irgendwas, was nicht passt. Aber jetzt, in dem Fall gab es wenig, was nicht gepasst hat, um zu sagen, gar nichts. Also Umsatzprognose übertroffen, Gewinnprognose, die Gewinne waren fast doppelt so hoch wie die Prognose. Über $3 pro Aktie verdient in einem Quartal. Jetzt müssen wir mal sehen, wenn ich jetzt diese $3 pro Aktie mal 4 nehme, komme ich auf $12 Gewinn bei einem Kurs von 34. Das heißt, ich habe ein KGV, das liegt dann ungefähr bei 3. Das ist natürlich schon selbst für Jinko Solar sehr günstig, denn die Aktie hat normalerweise KGV 8 oder vielleicht sogar 10. Mhm. Da ist 3 sehr wenig. Was besonders bemerkenswert ist, in doppelter Hinsicht, dass Jinko Solar seine Jahresprognose angehoben hat. Bei dem Absatz statt 65 bis 70, jetzt 70 bis 75 Gigawatt. Jetzt nicht massiv, aber in dem im Moment doch eher angespannten Solarumfeld ist natürlich eine Anhebung der Prognose schon eine echte Überraschung, eine positive. Umso überraschender, dass die Aktie nach diesen Zahlen weiter gefallen ist. Also vor den Zahlen ist schon diese wichtige Marke von 40 unterschritten worden. Das war natürlich schon mal negativ. Und ja, die Zahlen haben es nicht retten können. Aber ich glaube, gerade im Solarsektor kann man im Moment die allerbesten Zahlen bringen und die Aktien fallen trotzdem. Der Sektor ist ja schon lange nicht mehr im Fokus, wobei in der realen Welt die Nachfrage ja sehr stark gestiegen ist. Hat sich jetzt aber auch geändert. Es gibt offensichtlich recht große Überkapazitäten in Europa, weil viele große Installateure und Großhändler bei den Problemen im letzten Jahr, bei den Beschaffungsproblemen, als es da wieder Module gab und Wechselrichter die Lager vollgepackt haben, um auf eventuelle neue Schwierigkeiten reagieren zu können. Jetzt ist aber die Nachfrage zurückgegangen und jetzt sitzt man eben auf diesen vollen Lagerhäusern. Ja, so läuft es in der Solarbranche, kann sich aber auch relativ schnell wieder ändern. Jinko Solar übrigens sehr positiv aufs zweite Halbjahr geblickt, in jeder Hinsicht, hat auch gesagt, die Modulpreise, die jetzt auch recht deutlich gefallen sind, werden sich wieder stabilisieren. Und man profitiert vor allen Dingen von den gefallenen Preisen für Polysilizium, dem Rohstoff für Solarmodule. Also wie gesagt, es gibt an den Zahlen nichts auszusetzen, der Ausblick angehoben, dass die Aktie jetzt da steht, wo sie steht,
liegt an der schlechten Stimmung in der Branche.
Ist schwer nachzuvollziehen. Liegt natürlich auch daran, wieder das China-Problem, Jinko Solar, China. Wobei eigentlich ist man doch weltweit aktiv. Also es ist eigentlich ein Weltkonzern. Aber es ist so, wie es ist. Jetzt, charttechnisch, wie gesagt, sieht es alles andere als gut aus. Operativ sieht es sehr gut aus.
Wir haben ja in der vergangenen Sendung auch schon mal über dieses Problem oder die Lage halt in der Solarbranche gesprochen. Also wer es nochmal anschauen möchte, vergangene Woche Mittwoch eben, da ging es ausführlich um die Branche. Wir sprechen aber heute auch nochmal über SMA Solar, die sind auch weitergefallen. Jefferies war es, glaube ich, hat das Kursziel auch nochmal gesenkt, jetzt auf 87 Euro von 105.
Ja, das verstehe ich immer nicht. Ich meine, Analysten können ja machen, jeder kann machen, was er will. Wir haben freie Meinungsäußerung, aber ich glaube, Jefferies hat, SMA Solar hat Zahlen gemacht letzte Woche und direkt danach hat Jefferies reagiert und hat die Einschätzung gesenkt von Buy of Hold und hat das Kursziel belassen bei 105, glaube ich. Und jetzt hat man es
87.
Genau, und jetzt hat man eine Woche später, nur weil der Kurs gefallen ist, gesagt, Hold bei 105 passt jetzt irgendwie nicht mehr so ganz. Das heißt, ich muss runter mit dem Kursziel auf 87. Also als Analyst sollte ich doch eigentlich nach vorne schauen und reagieren, also und agieren und nicht reagieren auf Kursbewegungen. Das finde ich jetzt ein bisschen schwach. Außerdem, also Hold 87 kostet, ist eigentlich immer noch zu hoch, wenn die Aktie bei 75 ist. Ich sehe das ein bisschen anders. Wie gesagt, die vorgelegten Zahlen waren gut. SMA Solar hatte den Ausblick, den man ja gerade erst vor einigen Wochen angehoben hat, sehr stark angehoben hat, bestätigt, was auch gut ist. Das hilft aber alles nichts. Die Aktie ist trotzdem gefallen. Jetzt nicht markant, aber auch hier vom Chart, wir hatten hier so eine Unterstützung bei etwas über 80. Da sind wir jetzt auch deutlich drunter. Und die 200-Tage-Linie, also auch hier von der Charttechnik sehr stark angeschlagen. Operativ alles gut, aber bis jetzt in der Solarbranche die Stimmung wieder dreht, das kann durchaus ein bisschen dauern. Nach wie vor der übergeordnete Trend, das habe ich in der letzten Woche ja auch gesagt, ist voll intakt. Die Nachfrage wird in den nächsten Jahren, sogar Jahrzehnten, sehr stark steigen. Und die Gewinne haben wir jetzt hier gesehen. SMA Solar gehört sicherlich dazu, aber eben kurzfristig eher weiter Gegenwind.
Gut, das war's dann schon wieder für heute. Wir müssen mit den nicht so schönen Neuigkeiten ja, enden.
Da drehen wir den nochmal um, den Chart. Ja. Obwohl, das sieht ja eigentlich nicht schlecht aus.
Ne? Nö, aufs Jahr gesehen, hier Jahreschart ist ja noch alles intakt quasi. Alfred, du machst jetzt 2 Wochen Urlaub.
Genau.
Für die Zuschauer als Info, die nächsten 2 Folgen, also gibt es da nicht, die nächsten 2 Wochen gibt es keine Folgen, sondern wir wünschen dir einen schönen Urlaub, sehen uns dann in 3 Wochen wieder. Und ja, hoffentlich seid ihr dann auch gerne mit dabei. Bis dahin, macht's gut.